Ja, herzlich willkommen zu Let's Roll mit
Michael und?
Sven. Ja, Michael, warum machen wir beide jetzt einen Podcast?
Ja gut, eigentlich wollte ich Influencer werden und berühmt, aber jetzt fange ich erstmal mit dem Podcast an. Aber Spaß beiseite. Nee, es gibt so viel zu berichten über das Rollkunstlaufen, über unsere tolle Sportart. Und da haben wir nach einem Medium gesucht, wie wir diese Dinge vielleicht über ein Medium an den Mann und die Frau bringen können.
Ja, weil wir haben festgestellt, dass das geschriebene Wort nicht wirklich von jedem gelesen wird und einige Sachen halt doch sehr erklärungsbedürftig sind und dementsprechend auch nicht in kurzen Absätzen zu erklären sind. Und deswegen ist die Überlegung, wenn wir beide uns darüber unterhalten und wir uns auch kritisch hinterfragen, wir vielleicht das eine oder andere ein bisschen besser transportieren können.
Genau, und ihr seid natürlich da auch gefragt, weil es gibt dann auch immer die Möglichkeit, uns Nachrichten zu schicken, die wir dann in der nächsten Folge dann auch behandeln werden.
Ja, gute Sache. Die Frage ist, wieso können wir das denn überhaupt, Michael? Vielleicht stellen wir uns erstmal ein bisschen vor, für die, die uns denn doch nicht kennen. Michael, fang du doch mal an und stell du mich mal vor.
Oh, der Sven ist ein Phänomen, eine Koryphäe, was das Tanzen angeht. Einer der erste Tanzspezialist vom Drive, hat auch selbst lange Jahre Tanz gemacht, ist also prädestiniert gewesen für diese Aufgabe. Nebenher ist er aber natürlich auch noch als Spezialist in Freeskating dabei. Und auch da hat er natürlich seine Erfahrung gemacht, nämlich als langjähriger Trainer von einer internationalen Läuferin.
Ja, danke, danke. Ich dachte, du sagst noch was über mein Aussehen. Nein. Ja, das versuche ich dich mal vorzustellen. Ja, Michael ist, wo du sagst, erster Spezialist. Du bist wirklich technischer Spezialist der ersten Stunde und zwar im Paarlaufen. Ich glaube, du gehörst zu der ersten Gruppe, die überhaupt jemals geprüft worden ist und bestanden hat. Bist selber Rollschuh gelaufen. Europameister warst du, ne?
Ja.
Ja, Europameister im Paarlaufen. Ist, glaube ich, auch durch ganz viele Funktionen in verschiedenen Landesverbänden durch den Sport gelaufen. Und bist jetzt auch technisch Spezialist neben dem Paarlaufen im Freeskating. Hast eine ganze Menge Meisterschaften in den Knochen, sowohl als Läufer als auch als Wertungsrichter. Und ich glaube, wir können mit Fug und Recht behaupten, so ein bisschen wissen wir was, oder?
Absolut. Und wir haben ja auch viele dieser internationalen Meisterschaften und auch Weltmeisterschaften zusammen gemacht. Und da kam schon einiges an Diskussionen und kritischen Anmerkungen zusammen. Und solche Dinge würden wir natürlich auch gerne teilen mit anderen Rollsportbegeisterten.
Und zwar immer so seriös, wie man uns auch kennt. Dann fangen wir doch mal gleich an. Du, es gibt ein neues Regelwerk. Was ist denn überhaupt geändert worden für 2025?
Also im Einzellaufen hält sich das dieses Jahr, würde ich sagen, in Grenzen. Ich glaube, im Tanzen ist einiges mehr geändert worden. Im Einzellaufen sind es wenig. Ich fange mal an. Da ist dann bei den Elementen fürs Kurzprogramm, fürs Shortprogramm, da hat man festgestellt, dass es doch manche Läufer gab, die mit einer Sprungkombination so viele Punkte zusammen hatten wie andere Läufer mit einer ganzen Kür. Und deshalb ist es nicht mehr erlaubt, mehr als zwei Dreifache in einer Sprungkombination zu machen. Und wenn man mehr als zwei Sprünge in einer Sprungkombination macht, dann muss auch noch ein No-Jump dazwischen sein. Das alles, dass man wieder ein bisschen runterkommt von dem reinen Springen und anderen vielleicht auch mal eine Chance gibt, Punkte zu bekommen und vielleicht auch über die Komponenten dann nach vorne zu stoßen, was in diesen Sprungkombinationen mit drei Dreifachsprüngen ja nicht mehr möglich war. Ja, und das ist dann bei Kadetten bis Senioren gilt diese neue Regel. Bei den Espoirs gibt es im langen Programm eine Änderung, da sind jetzt 8 Sprünge erlaubt. Die Kombos, da dürfen nur maximal 3 Doppelsprünge sein. Und Achtung, ein Achsel gehört zum Doppelsprung, genauso wie ein Doppelachsel zu einem Dreifachsprung gehört. Und dann haben wir noch bei den Espoirs im langen Programm die Änderung, dass wir nicht mehr 3 Büretten haben, sondern nur noch 2. Und zwar identisch mit den Kadetten jetzt.
Ja, das ist ja relativ kompliziert. Wo kann man das nachlesen?
Ja, dafür gibt es ja die Spezifikationen, die auf der WorldSkate-Seite zu finden sind. Das Regelwerk ist ja dort immer aktuell, muss man auch ab und zu mal nachschauen, weil es kann durchaus sein, dass da mal eine Änderung kurzfristig nachfließt. Da wird man aber nicht informiert, sondern man muss einfach immer mal wieder schauen. Gibt es was Neues? Aber das Regelwerk sind die ganzen Regeln für alle Disziplinen, einschließlich die Values für die Elemente, sind dort zu finden.
Und wenn ich das nicht verstehe, das ist nur auf Englisch, ne?
Das ist nur auf Englisch, genau. Was macht man dann? Man lässt einen Google-Übersetzer drüber laufen und wenn es mal hakt mit dieser Übersetzung, dann wendet man sich vertrauensvoll an einen Trainer oder Wertungsrichter in seinem Landesverband.
Ich bin so froh, dass ich nicht der Einzige bin, der mit Google arbeitet. Ich glaube, ohne Google-Übersetzer hätte ich diese Prüfung nie bestanden. Aber was ist denn noch so grundsätzlich geändert worden, was, glaube ich, das Auftreten auf Wettbewerben im nächsten Jahr beeinflussen könnte?
Also ganz großer Punkt der Diskussion sind natürlich das Thema Kostüme. Da bist du aber, glaube ich, Fachmann. Eine ganz interessante Sache ist ja, dass man festgestellt hat, dass beim Auflaufen und Verlassen der Piste dann der eine oder andere Läufer bzw. Läuferin ein bisschen übertrieben hat, was die Emotionen auf der Bahn angeht und auch beim Auflaufen die Umarmung der 3, 4 oder 5 Betreuer, die es da gibt, sodass man hier jetzt eine Zeit eingeführt hat, wie lange das dauern darf. Und zwar, wenn ich meine Kür beendet habe, dann habe ich genau 15 Sekunden Zeit, die Bahn zu verlassen. Also ich darf nicht in Freudentränen ausbrechen, auf der Bahn liegen bleiben und dann den Leuten zujubeln. Das darf ich schon, aber es darf maximal 15 Sekunden dauern. Und dann muss ich draußen sein, sonst gibt es einen halben Punkt Abzug. Ja, und beim Reinlaufen hat man ja oft gesehen, der Name wird aufgerufen und dann werden die ganzen Trainer umarmt und dann wird noch abgeklatscht und dann wird noch auf die Schenkel geklatscht und sonst wohin. Und dann geht es erst los. Und das ist jetzt im Prinzip auch verboten, denn man muss jetzt zeitnah, immediately heißt das, sofort auf die Bahn. Gibt es natürlich einen gewissen Spielraum, aber ich denke mal, die Wertungsrichter, die Schiedsrichter, die haben da schon ein Händchen dafür, wer hier übertreibt und wer nicht. Und wenn der Schiedsrichter meint, das ist zu viel, dann wird er einen halben Punkt abzugeben.
Ich glaube, ganz wichtig dabei ist zu beachten, dass es nicht darum geht, Emotionen zu untersagen, sondern weil wir die Zeitpläne einhalten, ne?
Ja. Weil wir haben ja insbesondere dann auch auf den internationalen Wettbewerben immer häufiger auch Fernsehen dabei. Also nicht nur der normale Livestream, sondern in Italien bei der WM, da war auch das italienische Fernsehen zugeschaltet und die sind richtig sauer, wenn die Zeitpläne nicht eingehalten werden, weil da geht es dann auch immer um die Werbeblocks und da muss das stimmen und wenn durch solche Aktionen wie dem Auszögern von Ablaufen oder Reinlaufen, wenn dadurch eine Verzögerung kommt, dann ist das sehr unschön und da machen die Leute vom Fernsehen nicht mit. Und deshalb hat man gesagt, das muss man jetzt etwas reglementieren. Zumal ja wir, die Spezialisten und auch unsere Kollegen, die immer schneller geworden sind, den Calls, sodass man hier gar nicht mehr so lange warten muss, wie wir vielleicht noch vor, oder wie viele noch vor 1, 2, 3 Jahren in Erinnerung hatten. Das geht schon sehr fix, sodass wir jetzt also relativ zeitnah und schnell die Wertungen sehen. Und dann möchten wir natürlich nicht nur die Wertung sehen, sondern auch den nächsten Läufer.
Würdest du die Aussage teilen, dass wir inzwischen mit Rollat schneller sind als mit dem Weitsystem?
Ob wir jetzt schneller sind, das weiß ich nicht. Wir sind zumindest nicht mehr langsamer. Aber was für mich der Ausschlag gibt, wir sind besser, wir sind genauer, wir sind präziser mit dem, was wir werten. Es wird weniger dem Zufall überlassen, sondern hier gibt es klare Regeln, was zu werten ist und was zu korn ist. Und deshalb, selbst wenn wir jetzt 5 Sekunden länger brauchen als im Weitsystem, es ist immer noch das viel bessere System, Rollat.
Ja, es hat sich aber nicht nur, was das Auflaufen betrifft, du hast es ja gesagt, Kostüme, ein heißes Eisen. Michael, wir waren ja zusammen auf dem Seminar in Venedig im November. Da war das auch eins der heißesten Themen. Es sind Strasssteine verboten worden, beziehungsweise nicht wirklich. Man darf immer noch Strasssteine benutzen, wenn sie kleiner als 4 mm sind, aber sie müssen angenäht sein, und zwar alle. Kannst du dich erinnern, wie die Diskussion da war, die Abfrage, sind Strasssteine wichtig fürs Rollschuhlaufen? Erinnerst du dich das Ergebnis noch?
Es gab sehr viele, die gesagt haben, Rollschuhlaufen ohne Strasssteine, das können sie sich nicht vorstellen. Bei dem Seminar waren ja nicht nur Wertungsrichter dabei, sondern es waren sehr viele Trainer dabei. Ja, ganz wichtig, viele Trainer waren da dabei und die haben gesagt, mein Läufer braucht Strasssteine. Denen fällt es natürlich auch schwer, darauf zu verzichten, auf diese Strasssteine. Aber deshalb war es eine heiße Diskussion, ja. Aber ist so, müssen wir uns fügen, können wir jetzt nicht sagen, wir machen weiter so. Nee. Wer international raus will, muss dieses Jahr mit aufgenähten Strasssteinen auf die Bahn gehen.
Wir haben das in Deutschland ja noch ein bisschen verschoben. In Deutschland haben wir noch eine Übergangsregelung festgelegt, dass wir gesagt haben, 2025 gilt im Wesentlichen das, was 2024 als Regelwerk bestand. Wir werden wohl diese Regeln, die jetzt international ab 2025 gelten, erst 2026 in Deutschland einführen.
Das ist auch vernünftig, das ist gut.
Ich habe eine Frage bekommen, ob denn auch Strasssteine zählen, die an Rollschuhen sind. Und das fand ich deswegen ganz spannend, weil es geht nicht um den Verbot der Strasssteine, sondern eigentlich der Hintergrund ist die Gefahr des Läufers danach. Wir haben auf vielen Meisterschaften, sowohl international, aber auch national, die Diskussion gehabt, dass Läufer sich darüber beschwert haben, dass Sachen auf der Bahn lagen, man im Wettbewerb darüber gestolpert ist und dann einen Nachteil im Wettbewerb hatte. Der Läufer, der über einen Strasssein stolpert, den interessiert es eigentlich nicht, ob der vom Kleid oder vom Rollschuh kommt. Das ist der Hintergrund. Wir haben ja teilweise zeitlichen Verzug gehabt auf Meisterschaften, weil die ständig gereinigt werden mussten, die Flächen. Und das soll einfach aufhören.
Genau, und das heißt ja dann auch im Regelwerk, in den allgemeinen Bedingungen heißt es ja ganz deutlich, dass die Costume Rules für alles anzuwenden sind, was am Körper getragen wird. Und wenn das die Rollschuhe sind, da, und da ist ein Strassstein drauf, dann ist das geht genauso. Das gilt auch für Ohrringe. Wenn ich meinen Ohrring verliere auf der Bahn, gibt es einen Abzug. Punkt.
Stimmt. Ganz wichtige Änderung, die auch national gilt. Alles, was man verliert, führt zu einer Strafe. Das ist der Ohrring. Das ist auch der 2025 national noch erlaubte angeklebte Strassstein. Wenn jemand sieht, dass der runterfällt, dann gibt es einen Abzug. Sag doch mal was zu dem Costume Deduction Button.
Ja, genau, den gibt es ab nächstem Jahr. Nee, dieses Jahr, wir sind ja schon in 2025. Den gibt es ab diesem Jahr auch für die Wertungsrichter. Wenn ein Wertungsrichter sich durch das Kostüm auch angefasst fühlt, dann kann er auch eine Costume Deduction fordern. Oder wenn er meint, die Strasssteine sind zu groß, oder wenn er meint, er hat was verloren, dann kann er über den Button in seinem System eine Costume Deduction anfordern. Die sehen dann alle Wertungsrichter und dann wird abgestimmt. Und wenn die Mehrheit der gleichen Auffassung ist, dann gibt es einen Abzug.
Ich kann mir den ein oder anderen konkreten Wertungsrichter vorstellen, der den Finger schon über den Knopf hat, bevor die Kür beginnt.
Genau, und das ist ja dann auch, dass man durchaus auf dem einen Wettbewerb mit einem Kostüm durchkommen kann, oder auf dem anderen Wettbewerb nicht, weil da eben andere Menschen sitzen, die sich zu den Kostümen vielleicht eine andere Sichtweise darauf haben oder vielleicht nicht so genau schauen. Ich würde deshalb relativ vorsichtig sein. Und auch wenn der Schiedsrichter bei einem Costume-Check sagt, ist alles gut, dann aber auf der Bahn sich irgendwie was herausstellt, dass das Kostüm vielleicht ein bisschen beweglich ist, ja, dann kann man natürlich auch noch anschließend eine Costume-Deduction geben. Also der Costume-Check vor dem Laufen ist kein Freifahrtschein, dass nichts mehr passieren kann.
Ja, auch wir reden schon relativ lang darüber. Ich finde interessant, dass bei den Meisterklassenläufern die Anzahl der Strasssteine in den letzten Jahren sich deutlich reduziert hat. Auch da gab es wirklich hübsche Kostüme, die gar keinen Strass hatten. Also weder geklebt, noch aufgenäht, noch sonst irgendwas. Und es hat ehrlich gesagt der Sache gar keinen Abbruch getan.
Genau, es ist eigentlich schade, dass man über so ein Thema jetzt auch bei dem Seminar in Venedig, dass man das so lange drüber redet, über so ein Thema und andere wichtige Themen, denen räumt man viel zu wenig Raum ein. Das ist dieses Costume Deduction, das ist jetzt so, Punkt. Und da gibt es aber viele andere Dinge, die für die Läufer und für die Trainer sehr wichtig sind und die werden viel weniger diskutiert als diese blöden Costume Deductions oder Costume Rules.
Ja, dann lass uns doch anfangen, die anderen Sachen auszudiskutieren. Du hast gesagt, Tanzen. Da hat sich wirklich ein bisschen was getan. Und zwar finde ich, also das ist meine Sichtweise, dass sich das Tanzregelwerk in die richtige Richtung weiterentwickelt. Wenn du dir mal vorstellst, vor wenigen Jahren hatten wir beim Tanzen so gut wie gar keine Regeln. Dementsprechend wurde auch gewertet. Also jeder hat so das, was er für wichtig fand, irgendwie gewertet. Und eine richtige Botschaft haben Sportler da nicht bekommen. Dann sind Elemente eingeführt worden, sehr, sehr strenge, sehr, sehr klare Elemente. Und jetzt auf einmal geht es wieder diese Richtung, wieder ein bisschen lockerer zu machen, mehr Freiheiten zu geben. Ich glaube, krass erkennt man es an den Schrittfolgen. Wir hatten ja bei der Footwork-Sequence, bei der Artistic-Sequence und auch bei der Dance-Step-Sequence gab es die Vorgaben des Auslaufens der Bahn, wo mindestens 3/4 der Fläche ausgelaufen werden musste. Das ist komplett weg. Das heißt, eine Schrittfolge beginnt und wenn ich die nur in der Ecke laufen will, dann laufe ich halt nur in der Ecke. Und wenn ich die auf der ganzen Bahn laufen will, dann laufe ich die halt auf der ganzen Bahn. Das, glaube ich, wird dazu führen, dass allzu strenge Panels dann der Meinung sind, die 3/4 sind nicht ganz erreicht. Jetzt machen wir mal ein No-Level, sondern das wird dann über die QEs gewürdigt, wenn nicht vernünftig ausgelaufen wird. Ne?
Aber dann gibt es ja auch noch einige Änderungen, was die Zeiten angeht, wie viel Zeit das ich für Elemente habe. Da gab es ja auch einige deutliche Änderungen. Ne?
Ja, interessant ist die Cluster-Sequence. Da bin ich gespannt, was ab 2025 passieren wird. Früher waren das ja 20 Sekunden. Das hat manchmal zu Problemen geführt, dass gerade bei sehr starken Läufern, die Transition zwischen den beiden Sets versucht haben, in der Musik zu laufen und schön auszulaufen, ein Zeitproblem hinten raus hatten. Da gibt es gar keine Zeitbeschränkung mehr. Ich glaube, das könnte dieses gesamte Element komplett verändern, und zwar in die richtige Richtung. Also nicht wie jetzt 4 Drehungen, dann eine Transition, dann wieder 4 Drehungen und alles im möglichst gleichen Rhythmus, sondern ich kann jetzt ganz anders damit spielen. Ich kann also die Turns, die Drehung auf dem ersten Fuß auch besser auf die Musik legen und habe nicht mehr den zeitlichen Druck, alle 8 Drehungen in den 20 Sekunden gemacht zu haben. Also es gibt Freiheiten und da bin ich mal gespannt, wie die ersten Choreografen das ausnutzen werden. Da verspreche ich mir sehr, sehr viel von.
Und da ist ja jetzt so, während ich seit die Connecting Steps, die habe ich ja dann hauptsächlich ausgenutzt, um über Laufschritte wieder richtig Gas zu bekommen für meine zweite Sequenz. Jetzt habe ich da ja einiges mehr Zeit und da könnte ja natürlich auch der eine oder andere Läufer, Läuferin verführt werden, auch mal einen Dreier da zu machen, um das ein bisschen interessanter zu machen. Das geht aber doch nicht, ne?
Nee, das wäre nicht sehr clever, weil in dem Augenblick, wo ich eine Fußdrehung habe, also One Foot Turn, beginnt das zweite Set. Also, wir denken jetzt mal an diese Läuferin, die sagt, ach, in einem völligen Übermut in diese Connecting Steps, in diese Transition zwischen den Sets, machen wir mal einen Vorwärts-Einwärts-Dreier. Das wäre dann schon der erste Turn des zweiten Sets. Und wenn sie dann Moog nach vorne macht, um weiterzulaufen, dann hat sie keinen zweiten Turn und damit wäre der gesamte Cluster No Level. Mhm. Also immer noch auf die Regeln achten.
Mhm. Ja, man ist da leicht verführt, das auszunutzen, zu sagen, jetzt mache ich mal richtig schön meine Transitions zwischen den Sequenzen und mache was ganz Tolles. Aber sobald eine One-Foot-Turn dabei ist, war es das sozusagen. Und dann habe ich gesehen, es gibt ja ein neues Element, das eingeführt wurde, der Choreographic Stop. Sagst du mal was dazu?
Gerne. Also wir haben uns ein paar Beispiele in Italien angeguckt. Da war ja noch im Zuge des Seminars noch ein Athletencamp und dort wurden uns noch ein paar von diesen Choreographic Stops gezeigt. Die Idee ist eigentlich, dass man mal das Rollschuhlaufen ein bisschen reduziert. Das ist nicht grundsätzlich, aber in diesem Element, sondern aus dem Stand heraus, das ist ein wichtiges Merkmal, es muss aus einer Stop-Position passieren, sozusagen in einem kleinen Radius, also von dem Stopp, ein Kreis mit einem Durchmesser von 10 Metern oder Radius von 5 Metern, dort eigentlich 15 Sekunden machen kann, was man will. Hauptsache, es passt zur Musik. Die Bewertung, es gibt eine feste Punktzahl, die nur noch beeinflusst wird durch ein QE, soll eigentlich den Sportlern andere Akzente in die Choreografie mit aufzunehmen und selbst hinlegen, Pyretten, alles Mögliche, was man machen will, zählt nicht für die Restriktion der Gesamtkür. In diesen 15 Sekunden kann man machen, was man will. Keine Regeln. Das ist wieder so ein Beispiel, mehr Freiheiten, damit die Sportler ihre Programme noch attraktiver machen können.
Richtig, ja. Und dann haben wir ja beim Traveling gab es ja auch Änderungen bei der Traveling-Sequenz. Da haben wir jetzt letztes Jahr bei dieser Static Position, da gab es ja viel Diskussion. Wie hoch ist das Knie, wie Überhüfte, wo muss es hin? Und da wurden ja auch viele Static Position nicht anerkannt. Was hatten sich beim Traveling getan, auch im Hinblick auf diesen Feature?
Also erstmal grundsätzlich, das Traveling ist auch länger geworden. Es sind jetzt 15 Sekunden und nicht mehr 10. Das gibt wieder auch die Möglichkeit, dass man zwischendurch sich auch besser an der Musik anpassen kann. Und dieses Lag with Static Position, da hat es ja Positionen gegeben im letzten Jahr, die relativ einfach zu confirm war, weil sie den Regeln entsprochen haben, aber die nicht wirklich attraktiv waren. Also wenn das Bein mit zwei Händen nach oben gezogen worden ist mit dem angewinkelten Spielbein, hübsch sah das, fand ich nicht aus. Aber es war halt gültig. Und die Regeländerung ist dahin jetzt, dass es nicht mehr das Knie ist, sondern der Fuß. Und dadurch wird die Herausforderung, das auch wirklich hinzubekommen in einer statischen Position, deutlich größer und dann auch angemessen zu dem Bonus, den es da dann dafür gibt. Und das wird noch eine Aufgabe für alle technischen Panels werden. Es darf kein extra Feature aus dem Style Dance in dem Kürtanz wiederholt werden. Und zwar egal, ob die geklappt haben oder gewertet worden sind im Style Dance. Jedes versuchte extra Feature ist für die Kür gesperrt.
Wie wollt ihr das kontrollieren? Was macht ihr da?
Das wird eine Herausforderung. Also die erste Idee ist, in den letzten Jahren hat sich rauskristallisiert, dass die Programm Element Content Sheets auf Papier ausgedruckt werden und auf der einen Seite der Style Dance und auf der Rückseite der Kürtanz. Das heißt, du hast die ganzen Zettel vom technischen Panel des Style Dances in die Hand bekommen, wenn du im Kürpanel saßt, und dadurch hast du die Notizen vom Style Dance mit dabei. Aber das setzt natürlich voraus, dass die das vernünftig aufschreiben. Und da bin ich mal gespannt, wie das in den ersten Wettbewerben so passieren wird. Weil de facto ist der Controller aus dem technischen Panel für den Kürtanz, der ist dafür verantwortlich, zu wissen, was im Style Dance passiert ist. So, und der muss sich die Sachen irgendwie zusammensuchen. Also wenn dieser Posten verteilt wird im ersten halben Jahr, würde ich nicht hier schreien.
Du schreist nicht hier, ja. Vernünftig.
Aber auch das wird irgendwie funktionieren, da bin ich eigentlich ganz sicher.
Ansonsten die Abzüge, glaube ich, die sind ja das, was ich vorher bei Free gesagt habe. Das gilt natürlich auch für Solotanzen, Paartanzen. Und ein Abzug, der ist ja auch noch neu dazu hinkommen, auch für alle Disziplinen. Das ist das Verlassen der ausgezeichneten Lauffläche, der Piste. Also wenn es keine Bande gibt und von der Piste runtergehe, dann ist das beim Kürlaufen, beim Solotanzen, beim Paartanzen, dann bekomme ich einen Abzug. Aber auch, wenn ich die Bande berühre, ja? Also wenn ich dann mit Fuß, Arm oder sonst im Körperteil gegen die Bande laufe, bekomme ich auch einen Abzug.
Das finde ich war auch überfällig, denn teilweise ist es ja so, dass wir nicht mit festen Banden arbeiten. Da sind wir ja etwas freier auf Rollen. Wenn dann jemand die Bahn verlässt und sich dann sozusagen an der Seite abstützt, aber nicht hinfällt, der hat einen Vorteil bzw. keinen Nachteil im Gegensatz zu dem, der auf der Bahn bleibt und dann das Gleichgewicht verliert und fällt. Also wenn ich mich irgendwo festhalte, ist es besser, als wenn ich hinfall. Das finde ich richtig, dass es jetzt da auch einen Abzug gibt. Ich glaube, das ist fair.
Absolut richtig, finde ich auch, ganz genau.
Es gibt aber noch beim Tanzen eine Entwicklung bei den Paaren, die war überfällig. Es gibt nämlich jetzt auch Difficult Exits, also schwierige Ausgänge aus den Hebungen. Das wird, glaube ich, die Sache auch deutlich interessanter machen, weil bis jetzt war es ja doch sehr schematisch. Bei den Kombo-Hebungen, du hattest die Anzahl deiner vier Feature und die waren in einer bestimmten Reihenfolge und die musstest du nur abhaken und jetzt kannst du da variieren, was die Reihenfolge der Feature betrifft. Das könnte die Sache, glaube ich, auch machen.
Gab es ja beim Pair-Skating, gab es ja das schon lange. Difficult Entry und Difficult Exit. Jetzt seid ihr auch auf den Trichter gekommen, das freut mich.
Das Tanzen holt auf. Das sind, glaube ich, aber im Wesentlichen die Änderungen. Ein Hinweis habe ich bekommen, worauf ich doch mal hinweisen soll. Ich glaube, es ist noch nicht online, aber es soll kommen. Alle Seminare, die gehalten worden sind in Venedig von WorldSkate, sollen in der WorldSkate Akademie auch downloadbar sein. Also sind da Videoaufnahmen gemacht worden. Man kann sich die dann natürlich gegen Bezahlung auch anschauen. Damit steht auch, ist jedem frei, an diese Information ungefiltert heranzukommen. Und auch vielleicht die ein oder andere Information, die nicht unbedingt das Regelwerk betrifft, auch noch zu bekommen. Wir waren ja in einigen Seminaren. Welches fandest du denn außerhalb der Regeln am spannendsten?
Genau, also es gab ja nicht nur für die Wertungsrichter Seminare, sondern auch für die Trainer. Und die waren schon genial. Also mir hat der von Saro Locandro ganz toll gefallen. Aber von der Technikseite, was der Spanier gemacht hat mit dem Dreifach-Tulup, das fand ich super. Und zwar so nach dem Motto, also Dreifach-Tulup, das müsste in unserer Sportart drin sein, muss eigentlich jeder können. Und da hat er aufgebaut, dargelegt, wie er mit einem Läufer zu einem Dreifach-Tulup kommt. Und das fand ich stark. Dito natürlich, diese Italienerin, die gezeigt hat, wie ich eine schöne Waage mache, ne, mit einer Läuferin. Das war auch super.
Ja, ich finde spannend, dass, ich meine, man erzählt das seit Jahrzehnten, aber wenn ich das im Leistungssport betreiben will, dann muss ich 50% der Zeit halt ohne Rollstuhl trainieren. Ich glaube, dass an der einen oder anderen Stelle immer noch das Gefühl herrscht, man würde alles auf Rollschuhen lernen. Einige Sachen muss man halt auch ohne können.
Genau, diese Sprungkraftübungen, die sie da gezeigt haben, sehr beeindruckend. Hat man richtig Lust bekommen, sich irgendeinen Läufer zu schnappen, mit dem mal 6 bis 12 Wochen dieses Programm durchzugehen und dann mal zu testen, wie stark die Sprungkraft gewachsen ist. Das war echt geil, das war super. Wie hieß denn das noch? Weißt du noch, wie dieses hieß, dieses Programm?
Oh, ich glaube Air Alert.
Air Alert, ja, genau. Air Alert.
Das war interessanterweise ein Sprungkrafttraining aus dem Basketball. Das hatte nichts mit Rollschlaufen zu tun, aber man kann auch immer gute Sachen kopieren, ne?
Ja, aber das haben die angewendet, ne? Die Spanier waren das, die das verwendet haben, um die Sprungkraft für ihre Läufe zu steigern. Und falsch kann es nicht gewesen sein, wenn ich die anschaue.
Könnte man meinen.
Ja.
Ja, das zu den Regelwerken. Jetzt hätten wir eigentlich einen anderen Block geplant, Michael. Weißt du welchen? Bist du vorbereitet?
Hatten wir noch einen Block geplant? Ich bin eigentlich immer vorbereitet, aber...
Okay, hatten es nicht geplant. Aber was wir uns vorgenommen haben für vielleicht eine weitere Folge von diesem Podcast, dass wir vielleicht Fragen beantworten. Dafür müssten wir aber Fragen haben. Diese könnt ihr uns am besten als Voice-Message zusenden. Das geht über unsere Instagram-Adresse, die ihr in den Shownotes finden könnt. Und dann würden wir eure Fragen hier gerne beantworten. Das heißt, wir würden sie live einspielen und würden versuchen, sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten.
Super, genau. Das wär genial. Darauf warten wir eigentlich. Sollte ja nicht eine Einbahnstraße sein, sondern wir wollen ja dann auch von euch ein bisschen Rückmeldung bekommen, Fragen bekommen und vielleicht auch Ideen, was wir hier in unserem Podcast in den nächsten Folgen behandeln sollen.
Dann lassen wir es mal sein. Wir wünschen euch, ich wünsche dir noch eine schöne Woche, einen guten Rutsch ins neue Jahr, beziehungsweise ein gutes Ankommen ins neue Jahr. Dann bis demnächst. Wir versuchen in ungefähren 4-Wochen-Rhythmus hier euch was bereitzustellen und auf Wiederhören.
Ciao, tschüss.